أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سورة الشرح ist die 94. Sura des Heiligen Korans und enthält 8 Verse. Und in Wirklichkeit ist diese Sura eine Fortsetzung der vorigen Sura, nämlich Surat al-Duha, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Und wir haben gesagt, weil Surat al-Duha in dem Fall eine mekkanische Sura ist, wird natürlich Surat al-Sharh ebenfalls eine mekkanische Sura sein, welches ebenfalls das Ziel verfolgt, das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi zu trösten. Ihr erinnert euch, wir sagten ja über Surat al-Duha, über den Zweck der Herabsendung von Surat al-Duha, also die 93. Sura des Heiligen Korans, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura entsandt hat, als Trost für den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, als die Mekkaner angefangen haben, sich über ihn lustig zu machen, weil die Botschaft, weil die Offenbarung für einige Tage weggeblieben war. Und sie haben sich über den Propheten lustig gemacht, meinten, oh Muhammad, hat dich dein Gott verlassen? Ist dein Gott zornig auf dich? Warum kommt denn die Offenbarung nicht? Wo ist denn Jibrail, über den du immer sprichst? Und das hat den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi natürlich traurig gemacht. Und dementsprechend entsandte Allah subhanahu wa ta'ala diese beiden Suren, welche in Wirklichkeit als eine Sura gelten. Und wenn man sich beide Suren durchliest und wirklich nach Surat al-Duha direkt weitermacht mit Surat al-Sharh oder Surat al-Inshirah, dann merkt man sofort, diese beiden Suren hängen zusammen. Vom Kontext her führt Surat al-Sharh, Surat al-Duha weiter. Und deswegen gilt hier auch das Gleiche, was wir letztes Mal gesagt haben, nämlich, dass wenn wir im Pflichtgebet Surat al-Duha lesen möchten, dann ist es so, dass wir danach auch direkt Surat al-Inshirah oder Surat al-Sharh lesen müssen. Das heißt, normalerweise ist es verpönt, im Gebet mehrere Suren zu lesen, also mehr als 2 Suren zu lesen. Normalerweise lesen wir Surat al-Fatiha und Surat al-Ikhlas, weil es die einzigen 2 Suren sind, die wir auswendig können. Aber wenn wir uns entscheiden sollten, nach Surat al-Fatiha Surat al-Duha zu lesen, weil wir es neu auswendig gelernt haben, dann müssen wir danach auch Surat al-Sharh lesen. Nur dann gilt es als eine Sura. Und wir hatten auch gesagt, das Gleiche haben wir auch bei einer anderen Sura. Auch eine andere Sura gilt als eine vollständige Sura, wenn man beide liest, nämlich Surat al-Fil und Surat Quraysh. Auch diese beiden darf man nicht einzeln lesen, sondern wenn man sie lesen möchte, muss man erstmal Surat al-Fil und danach Surat Quraysh lesen. Wir haben also gesagt, diese Sura kam, genauso wie Surat al-Duha, als Trost zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, um ihn zu versichern, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht verlassen hat. Um deutlich zu machen, o Gesandter Gottes, sei nicht traurig, weil der Prophet wurde traurig daraufhin, als die Mekkaner so etwas gesagt haben. Der Prophet hat auch Gefühle, der Prophet hat auch Emotionen, Worte können ihn auch verletzen. Und deswegen kam diese heilige Sura, um den Propheten deutlich zu machen, Surat al-Duha und Surat al-Sharh, o Gesandter Gottes, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht verlassen, im Gegenteil, Allah subhanahu wa ta'ala liebt dich, dein Rang im Jenseits ist höher als der im Diesseits, die Bewohner des Himmels lieben dich mehr als die Bewohner der Erde und so weiter, und führt jetzt quasi die Botschaft von Surat al-Duha weiter. Surat al-Sharh erinnert den Propheten nochmals an die Gaben Allahs tabarak wa ta'ala ihm gegenüber und dass er sich mit seinen Begehren stets an Allah subhanahu wa ta'ala richten soll. Und damit haben wir 2 wunderschöne Lehren in dieser reinen Sura, nämlich zum einen, erinnere dich immer an die Gnaden und Segnungen Allahs tabarak wa ta'ala. O du Mensch, vergiss niemals, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Und zweitens, richte deine Begehren und deine Wünsche an niemanden außer an Allah tabarak wa ta'ala. Und das ist der wahrhaftige Tauhid. Diese reine Sura beginnt mit den Worten Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alam nashrah laka sadrak. Das heißt so viel wie, haben wir dir nicht deine Brust aufgemacht oder aufgetan? Das ist eine rhetorische Frage. Das heißt, der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, kennt natürlich die Antwort. Und allein wenn wir diesen ersten Vers hören, werden viele von uns an einen anderen Vers im Koran denken, den sicherlich auch viele kennen. Dieser Vers bezieht sich auf Musa alaihi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Das ist ein Vers, den viele rezitieren, wenn sie zum Beispiel eine mündliche Prüfung haben oder einen Vortrag haben oder ein wichtiges Gespräch haben, dann rezitieren viele diesen Vers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Als Musa alaihi salam sprach, qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Das heißt, das ist ein Bittgebet, was Musa a.s. zu Allah subhanahu wa ta'ala richtete. Er sagte, oh Allah, weite mir meine Brust. Und genauso haben wir hier diesen Wortlaut von Allah subhanahu wa ta'ala, der zum Siegel der Propheten spricht, zu seinem Propheten spricht und sagt, haben wir dir nicht deine Brust erweitert? Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass jemand die Brust erweitert wird? Das ist so, als würde Allah subhanahu wa ta'ala sagen, O Gesandter Gottes, wir haben dir deine Brust erweitert, damit du die Götzendiener und ihr Verhalten ertragen kannst. Sie beleidigen dich, sie beschimpfen dich, sie bewerfen dich mit Steine. Du bist bei Masjid al-Haram und betest und sie kommen und werfen Tierexkremente auf dich. Du gehst aus dem Haus raus, sie bewerfen dich mit Steine. Sie hetzen ihre Kinder auf dich, die kommen und dich mit Steine bewerfen. Und damals war es so, dass der Fürst der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib, als Kind die anderen Kinder verscheucht hat. Weil wir wissen, als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sein Prophetentum offenkundig gemacht hat, als er angefangen hat, sein Prophetentum offenkundig zu machen, war Imam Ali, alaihi sallam, 10 Jahre alt. Und als die Kinder dann angefangen haben, den Propheten mit Steine zu bewerfen, kam Imam Ali und hat den Propheten beschützt. Er hat teilweise die Ohren dieser Kinder langgezogen, sagt man so, um ihnen Respekt quasi beizubringen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh mein Prophet, ich habe dich entsandt als eine Barmherzigkeit für die Welten. Du hast so ein wundervolles Herz. Du kommst und möchtest die Menschen recht leiten. Du erzählst ihnen etwas über mich. Du bringst ihnen mein Buch nahe. Sie aber erwidern es mit Gewalt, mit Beschimpfung, mit Leugnung. Ich weiß, mein Gesandter, ich kenne deinen Zustand. Ich habe dir deine Brust erweitert, damit du es ertragen kannst. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, niemand wurde so sehr gedemütigt und verletzt, wie ich gedemütigt und verletzt wurde. Niemand hatte so viel Geduld wie das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, als er die Offenbarung und die Botschaft zu seiner Umma, zu den Menschen gebracht hat. Wir alle kennen vielleicht dieses Beispiel, dass wir manchmal jemandem etwas Gutes tun wollen. Ja, das, was die meisten sicherlich kennen, unsere eigenen Kinder. Unsere Kinder, unsere Neffen, unsere Nichten beispielsweise. Du willst sie von etwas fernhalten, was schlecht für die ist. Die aber, sie kennen die Realität nicht, sie kennen die Wahrheit nicht. Was machen sie? Sie fangen an zu schreien, sie fangen an zu beißen, sie fangen an wild um sich zu schlagen, sie schmeißen sich auf den Boden und fangen an zu schreien und um sich zu schlagen. Es sind Kinder, sie haben keine Ahnung, sie wissen nicht, was sie da machen. Sie sehen etwas, äußerlich ist es schön, äußerlich ist es lecker, es ist eine Süßigkeit. Aber wenn sie zu viel davon essen, wir als Eltern können sagen, das ist nicht schlecht, das ist schlecht für dich, das ist nicht gut, das ist etwas, wovon man sich fernhalten sollte. Aber die Kinder verstehen das nicht. Sie kommen und beißen und schlagen um sich. Ich denke, so nur in einer tausendfachen Art und Weise muss sich das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefühlt haben, als er mit dem Koran zu den Menschen gekommen ist. Er sieht, die Menschen sind in einem offenkundigen Irrtum. Sie bewegen sich in der Dunkelheit. Sie haben kein Licht in ihrem Leben. Sie begraben ihre Töchter lebendig. Sie schlagen ihre Frauen und geben ihnen keine Rechte. Sie halten Sklaven und so weiter und so fort. Der Prophet kam mit dem Koran und will sie von der Dunkelheit ins Licht führen. Anstatt Danke zu sagen, anstatt die Füße des Gesandten Gottes zu küssen dafür, anstatt den Boden zu küssen, auf dem der Prophet läuft, sind sie so mit ihm umgegangen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, haben wir jemals gesehen, dass er seine Hände zum Dua emporgehoben hat und gesagt hat, oh Allah, vernichte die Quraysh, oh Allah, bestrafe sie mit der schlimmsten Strafe des Höllenfeuers. Das Maximalste, was der Prophet gesagt hat, oh Allah, vergib meinem Volk, denn sie wissen nicht. Das ist die Barmherzigkeit des Siegels der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, aber dies war nur möglich, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Brust erweitert hat. Und das ist in der Tat bis heute noch so. Manchmal, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, merken wir, wie viel Geduld ein Mensch manchmal haben muss. Wir wollen nur das Gute für einen anderen Menschen. Wir wollen ihn nur zum richtigen Weg führen. Genauso auch heutzutage, wenn wir teilweise mit unseren Verwandten sprechen, mit Freunden, mit Bekannten. Wir erzählen ihnen vom Islam, wir erzählen ihnen von der schiitischen Rechtsschule beispielsweise. Wir erzählen ihnen, was nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geschehen ist. Wir erzählen ihnen, wie man am besten zur Sunna des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam kommt. Aber wir merken, diese Leute wollen nicht hören, wollen nicht verstehen, wehren sich, beleidigen, beschimpfen, Rafidi, Kafir, Mushrik und so weiter und so fort. Und dann denkst du dir, warum? Ich will doch nur das Gute für dich. Ich will nicht, dass du im Höllenfeuer landest. Ich will nicht, dass die Wahrheit, die eigentlich vor dir ist, dass du deine Augen absichtlich zumachst. Ich möchte deine Augen dafür öffnen, dein Herz dafür weich machen. Aber manche wollen nicht. Daran können wir leider nichts ändern. Und deswegen jeder Führer, jeder Prediger, jeder Gelehrte, jeder, der in seinem Umfeld Leute hat, die, mit denen er zu tun hat, jeder Geschäftsführer, jeder Teamleiter, jeder Abteilungsleiter, was auch immer, diese Leute brauchen eine breite Brust, eine weite Brust. Wieso? Weil man viel Geduld mitbringen muss. Generell, wenn man mit Menschen arbeitet, braucht man viel Geduld. Weil speziell, wenn du etwas bekannter wirst, einen etwas höheren Rang bekommst, wird es viele Leute geben, die dich beneiden werden. Auf eine negative Art und Weise. Vor dir sind sie deine Brüder und deine Schwestern und sie klatschen Beifall und reden nur Gutes über dich vor dir. Aber sobald du dich umdrehst, sobald du den Raum verlässt, geht es los mit der Riebe, mit der Lästerei. Habt ihr nicht gesehen, der tut einen auf oberreligiös. Habt ihr nicht gesehen, der denkt, er hat die Uni mit, nur weil er die Uni mit 1,0 abgeschlossen hat, denkt er, ist jetzt was Besseres als wir und so weiter und so fort. Und man kriegt das mit. Man kann natürlich, oder viele machen das dann so, dass sie dann allergisch reagieren, dass sie in Angriffsmodus gehen, dass sie diese Leute dann fertig machen. Nein, das Siegel der Propheten sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns, du musst eine breite Brust dafür haben. Du musst Geduld mitbringen. Sobald du mit Menschen arbeitest, brauchst du Geduld. Viele Leute werden sich versammelt, um dich zu boykottieren, um deine Arbeit zu sabotieren, um dich fertig zu machen, um Lügen über dich zu verbreiten. Du brauchst eine breite Brust, um das zu ertragen. Schaut, was beispielsweise das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alles ertragen musste. Es wird einmal berichtet über den Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam, dass er eines Tages mal in seinem Zuhause war und zur Moschee gehen wollte. Und ihr wisst ja, eigentlich das Haus des Gesandten Gottes und die Moschee waren eins. Also er brauchte nur eine Tür aufzumachen und konnte direkt in die Moschee gehen. Aber er hatte auch eine Tür, die nach draußen geführt hat. Und er hat diese Tür genommen, die nach draußen führt und wollte diesen Weg nehmen, um zur Moschee zu kommen. Und dort standen die Muslime, die haben auf ihn gewartet. Die wollten mit dem Propheten das Gebet verrichten. Als der Prophet sein Haus verlassen hat, stand dort ein Jude, kam dann ein Jude zu ihm und meinte, oh Muhammad, du schuldest mir noch Geld, 20 Dinar, die will ich jetzt sofort wieder haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich habe dies nicht. Ja, es stimmt, ich schulde dir Geld, aber ich habe es gerade nicht da. Kann ich es dir vielleicht morgen geben? Er sagte, nein, jetzt und sofort will ich mein Geld wieder haben. Er sagte, jetzt bin ich auf dem Weg zur Moschee, die Muslime warten, das Gebet. Ich bin derjenige, der das Gemeinschaftsgebet leitet. Ich habe das jetzt gerade nicht. Lass mich wenigstens das Gebet machen und dann kriegst du dein Geld irgendwie. Er sagte, nein, so wie wir jetzt stehen, ich stehe jetzt hier, ich will sofort mein Geld haben. Die Muslime natürlich warteten in der Moschee, sie warteten und warteten und sahen, der Prophet kam nicht, sie haben sich Sorgen gemacht. Also sind sie rausgegangen, um zu gucken, was los ist, hat jemand den Propheten aufgehalten, ist irgendwas mit ihm los? Und sie haben gesehen, dass ein Jude ihn festgehalten hat und ihn nicht weiterlaufen ließ. Sie kamen und wollten diesen Juden sofort wegstoßen. Der Prophet sagte, nein, stopp, haltet ein, er liegt im Recht. Ihr habt kein Recht, so mit ihm so umzugehen. Er hat Recht, ich schulde ihm Geld, er will sein Geld jetzt wieder haben. Ja, ich habe es jetzt zwar nicht, aber das ist so nach dem Motto unser Problem, aber mischt euch bitte nicht ein. Ihr dürft mit diesem Juden nicht irgendwie wegstoßen oder wegmachen oder ihm Leid zufügen. Nein, er hat Recht und das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt klären muss. Also was hat der Prophet gemacht? Er betete das Mittagsgebet draußen, das Nachmittagsgebet draußen, das Abend- und Nachtgebet hat er auch noch draußen gebetet, bis zum nächsten Morgen sogar. Der Prophet war sanftmütig, er war geduldig. Selbst das Morgengebet hat er draußen gebetet, weil der Jude nicht mehr weggegangen ist von ihm. Dann am nächsten Tag, am Morgen, sagte dieser Jude plötzlich einfach so, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass du, O Muhammad, der Gesandte Gottes bist. So, der Prophet war verwundert. Warum? Was ist jetzt passiert? Warum bist du auf einmal Muslim geworden? Was ist jetzt los? Und der Jude sagte zu ihm, es ging mir niemals um das Geld. Das Geld war mir egal. Aber ich las in der Tora, dass der letzte Prophet, der entsandt wird, eine weite Brust haben wird, so wie mein Prophet Musa a.s. Dass er sehr, sehr geduldig ist. Ich wollte deine Geduld testen. Ich wollte sehen, wie geduldig du bist. Und ob es stimmt, was du behauptest, nämlich, dass du der Prophet bist. Ich wollte dich testen und damit hast du diesen Test bestanden. Und in dem Fall hat er den Islam dann angenommen, weil er gesehen hat, wie geduldig der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi war. Was bedeutet Sharh? Alam nashrah laka sadrak? Wir kennen es vom Arabischen her so, beispielsweise, wenn wir jetzt solche Werke lesen wie Sharh Nahjul Balagha. Ja, diejenigen, die Arabisch können, die werden das jetzt übersetzen können. Das bedeutet so viel wie die Erläuterung von Nahjul Balagha, die Erklärung von Nahjul Balagha. Sharh bedeutet so viel wie Erklärung oder Erläuterung. Aber in Wirklichkeit oder beziehungsweise was der Kern dieses Verses bedeutet, der Kern bedeutet so viel wie, Sharh bedeutet so viel wie, etwas, was komplex ist, was verknotet ist, was verzwickt ist, zu lösen, zu entzerren, einfach darzustellen. Das heißt, wenn du so einen Knoten hast und den quasi entzerrst und den auflöst, du machst ihn weit, du verbreitest ihn dann quasi. Wenn er quasi so eng ist als Knoten, was machst du? Du löst diesen Knoten und breitest es aus. Deswegen sagte der Heilige Koran, Alam nashrah laka sadrak, haben wir dir nicht deine Brust erweitert? Deine Brust, O Muhammad, war eingeengt durch die Götzendiener, durch ihre Worte, wie sie dich verletzt haben. Diese Brust, dieses enge Gefühl, was wir selber manchmal spüren, wenn uns jemand Leid zufügt, wenn uns jemand verletzt, diese Brust hat Allah subhanahu wa ta'ala breit gemacht. Breit für den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi, dass er imstande ist, dieses Gewicht der Offenbarung zu tragen. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, und dir deine Last abgenommen. Diese Last, dieses Gewicht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi auf seinem Rücken trug, was schwerer wog als die Berge von Mekka. Er hatte diese Botschaft, die Botschaft des Korans, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, diese Worte, diese Botschaft, diese Aufgabe muss er an die Menschen heranbringen. Er musste den Koran lernen, er muss mit den Menschen korrekt umgehen. Er muss ihnen die Botschaft so nahe bringen, dass sie es verstehen. Er muss mit denjenigen, die hartherzig zu ihm sind, gütig und sanftmütig umgehen und so weiter. Wir sehen also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ, und wir haben dir diese Last abgenommen, wir haben es dir leichter gemacht, wir haben deine Brust erweitert, dieses Gewicht haben wir dir leichter gemacht. Und deswegen, wenn ihr euch erinnert, Surat al-Dhuha, wenn wir Surat al-Dhuha lesen würden, 1:1 geht es hier genauso weiter. Wenn wir Surat al-Dhuha lesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten spricht über die Gnaden, über die Gunst, es geht genauso weiter. Das heißt, wenn man sie direkt hintereinander liest, merkt man, es ist tatsächlich eine Sura. Wenn es dann direkt weitergeht mit Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, es geht 1:1 weiter. Wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Der deinen Rücken, was deinen Rücken niedergedrückt hat. Das heißt, wäre da nicht die Gunst Gottes, hättest du das alles nicht ausgehalten, o Gesandter Gottes. Wenn dieser Druck manchmal zu groß war, der Mensch hält das nicht aus. Du kannst bestimmte Lasten tragen, aber irgendwann kann der Druck und kann die Last so groß werden, dass du einbrichst, dass dein Rücken einbricht. Aber hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o mein Prophet, ich habe dich bewahrt. Ich habe dir dieses Gewicht, was du tragen musst, habe ich dir leicht gemacht. Ich habe dich unterstützt. Das, was dein Rücken bricht, das habe ich dir leicht gemacht, sanft gemacht, damit du imstande bist, diese Botschaft zu verbreiten. Dann lesen wir einen wunderschönen Vers. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, und wir haben dir dein Ansehen erhöht. Wie sehr haben die Götzendiener den Propheten bekämpft? Wie sehr wollten die Götzendiener den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi quasi vernichten? Sie haben ihm das Leben in Mekka so schwer gemacht, dass er gezwungen war, Mekka zu verlassen. Bis zum heutigen Tage sehen wir, dass der Rang und dass der Name des Siegels der Propheten sallallahu alaihi wa alaihi beschmutzt wird, immer wieder. Sei es durch Satire-Zeitschriften, die sich über den Propheten lustig machen, sei es durch irgendwelche sogenannte Islam-Experten, die nur diesen Titel bekommen haben, weil sie den Islam beleidigen und beschimpfen und den Propheten beleidigen. Plötzlich sind dann alle Islam-Experte. Sei es, dass falsche Lehren über den Propheten verbreitet werden, und das haben wir leider in den Büchern der Allgemeinheit der Muslime wie Bukhari und Muslim, dass der Prophet in ein falsches Licht dargestellt wird. Es wird so dargestellt, dass der Prophet ein 6-jähriges Mädchen geheiratet hat. Wal'iyadhu billah. Es wird so dargestellt, dass der Prophet verhext war und Depression hatte und Selbstmordgedanken hegte, sodass er von einer Klippe runterspringen wollte. Was ist das für ein Prophet? Was für ein Bild wird von unserem Propheten gezeichnet, dass er diese Offenbarung nicht ertragen konnte und Selbstmord begehen wollte? Wal'iyadhu billah. Was ist das für ein Prophet, der von der Moschee rausgeht, um die Ecke geht und im Stehen uriniert? Das ist der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi. Nein, weit ab ist der Prophet von solch einem Verhalten. Und der Koran sagt, wa innaka la'ala khuluqin azim. Und wahrlich, du besitzt großartige Tugenden und Moraleigenschaften, o Gesandter Gottes. Solch ein Verhalten, was ich gerade aufgezählt habe, das hat nicht mal ein normaler Mu'min, nicht mal ein normaler Muslim. Wer von uns traut sich, nach der Moschee um die Ecke zu gehen und dort irgendwie im Stehen zu urinieren? Keiner denkt daran. Wie können wir solch einem Verhalten dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi zuschreiben? Wir sehen den Rang des Propheten. Ob bewusst oder unbewusst, das will ich jetzt gar nicht hier darstellen. Ich bin mir sicher, dass Bukhari das durchaus bewusst gemacht hat. Aber natürlich die Allgemeinheit der Muslime, die sich mit dem Thema nicht auskennen, die das lesen, die vielleicht daran glauben, die unbewusst das Bild des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi schlecht machen. Nicht nur damals, auch heute. Beziehungsweise genauso wie heute, aber auch damals, diejenigen, die nach dem Propheten gekommen sind. Einer der Top-Beispiele dafür, die aktiv den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi bekämpft haben, war Muawiyah ibn Abi Sufyan. Leider, der heute von einigen Muslimen als Khalul Mu'minin dargestellt wird, als Onkel der Gläubigen, als Katibul Wahi, als Schreiber der Offenbarung, als gäbe es keinen anderen Schreiber der Offenbarung außer Muawiyah. Dieser Muawiyah, schaut euch diese Überlieferung an, diese Überlieferung finden wir in Sharh Nahj al-Balagha von Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili. Ibn Abi al-Hadid ist ein sunnitischer Gelehrter. Er hat ein Sharh von Nahj al-Balagha. In diesem Sharh von Nahj al-Balagha finden wir folgende Überlieferung über Muawiyah ibn Abi Sufyan. Al-Mughira ibn Shu'ba. Kennen sicherlich viele, haben den Namen schon mal gehört. Sein Sohn berichtet, der Sohn von Al-Mughira ibn Shu'ba berichtet. Er sagt, ich bin einmal mit meinem Vater nach Scham gereist. Und mein Vater war jeden Abend, jeden Tag bei Muawiyah ibn Abi Sufyan. Er liebte Muawiyah. Er liebte Muawiyah so sehr, dass er jeden Tag bei ihm war. Und immer wenn er nach Hause kam, schwärmte er von Muawiyah. Muawiyah und seine Intelligenz, Muawiyah und seine Weisheit, Muawiyah und seine Weitsicht, Muawiyah und. Er schwärmte nur von Muawiyah, jeden Tag. Sein eigener Sohn berichtet, er sagt, eines Tages kam mein Vater zurück von Muawiyah. Und normalerweise isst er immer zu Abend und geht dann schlafen. Ich habe ihm Essen vorbereitet, Essen dahingelegt, aber ich habe gemerkt, mein Vater war extrem betrübt, extrem traurig, irgendwas ist vorgefallen. Er wollte nicht essen, er hat das Essen nicht angerührt. Ich sagte, Vater, ist irgendwas Schlimmes passiert? Warum bist du traurig? Warum sehe ich dich so betrübt? Ist irgendwas passiert? Er sagte dann daraufhin, ich kam von dem größten Leugner und von dem größten Akfarunas heißt, derjenige, der den größten Kufr hat von den Leuten, kam ich gerade zurück. Er sagte, wie, von wem, wo warst du denn? Er sagte, bei Muawiyah ibn Abi Sufyan. Er sagte, wie, subhanallah, die letzten Tage hast du ihn nur gelobt. Du hast nur gute Sachen über ihn erzählt. Was ist passiert? Er sagte, ich war heute bei Muawiyah und ich sagte zu ihm, oh, Amir al-Fasiqin, das ist jetzt von mir. Er sagte natürlich, ja, Amir al-Mu'minin. Er sagte, oh Fürst, reicht es denn nicht langsam? Du hast Banu Hashim schon lange jetzt auf den Kanzeln verflucht. Du bist schon alt geworden. Du hast jetzt die Banu Hashim auf den Kanzeln verflucht. Reicht es nicht langsam? So langsam kannst du zurücktreten, was das angeht. Und dann ertönte der Adhan zum Maghrib und Isha-Gebet. Und als der Muadhin sagte, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alaihi wa alaihi, sah ich, wie das Gesicht von Muawiyah sich verändert hat. Ich fragte ihn, was ist los? Der Rezitator hat nur gesagt, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wa alaihi, wieso hat sich dein Gesicht so verändert? Und Muawiyah sagte, Abu Bakr kam nach dem Propheten, er herrschte, er starb und mit ihm starb sein Andenken. Nach ihm kam Umar ibn al-Khattab, er herrschte, starb und mit ihm starb sein Andenken. Nach ihm kam Uthman und er war der Beste unter ihnen. Ja, so wie Muawiyah sagte, weil Muawiyah hat sehr viel profitiert von Uthman. Nach ihm kam Uthman, er herrschte. Er starb und mit ihm starb sein Andenken. Was ist aber mit diesem Ibn Abi Kabsha? Ibn Abi Kabsha, so haben die Mushrikin, so haben die Götzendiener den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi bezeichnet. Er hat ihn so bezeichnet, wie die Götzendiener ihn gerufen haben. Er sagte, was ist aber mit diesem Ibn Abi Kabsha? Dass sein Andenken und sein Name verknüpft ist mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Das hat ihn aufgeregt. Es hat ihn aufgeregt, dass zum Adhan der Name Muhammad zu hören war. Allah subhanahu wa ta'ala verknüpfte sein Gedenken, er verknüpfte seinen Namen mit dem Namen Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Mit dem besten Beweis und Zeichen kannst du den Adhan rufen, ohne das Prophetentum Muhammads zu bezeugen. Es gibt kein Adhan ohne Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala. Wenn du Muslim werden willst, kannst du Muslim werden, ohne Muhammad sallallahu alaihi wa ala zu erwähnen? Nein. Du kannst nicht nur sagen Ashhadu an la ilaha illallah, ohne zu sagen wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala. Du kannst Gott nicht erwähnen, außer Muhammad sallallahu alaihi wa ala zu erwähnen. Wie? Ist das Schirk? Ist das Kufr? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du mir nahe kommen willst, wenn du an mich glauben willst, wenn du zu mir kommen willst, Muhammad sallallahu alaihi wa ala ist das Tor. Du kommst zu mir nur durch Muhammad sallallahu alaihi wa ala. Und jetzt fragen wir Muhammad sallallahu alaihi wa ala, wir fragen den Propheten Gottes, oh Muhammad, ich möchte zu dir, was ist dein Tor? Du bist das Tor zu Allah subhanahu wa ta'ala und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Oh Muhammad, du bist das Tor zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist das Tor zu dir, wenn ich zu dir kommen möchte? Durch welches Tor komme ich zu dir rein? Und er sagte, أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. O du Mensch, o du Muslim, du willst zu mir kommen, komm durch das Tor Ali ibn Abi Talib zu mir. Nur so gelangst du zu mir. Deswegen, wenn die Schiiten sagen, wir folgen Ali ibn Abi Talib, wir folgen der Ahlul Bayt alaihim salam, nicht als etwas, was wir als Ersatz genommen haben, neben dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa iyadu billah. Die Schiiten, wenn sie so sehr die Ahlul Bayt betonen, nicht weil sie die Ahlul Bayt oder Ali ibn Abi Talib als Ersatz für den Propheten genommen haben, wa iyadu billah. Nein, wir suchen nur den besten Weg zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Wir suchen den besten Weg zu Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi. Und wir hören nur auf das, was der Prophet sagte. Wenn jetzt der Prophet vor mir stehen würde und ich sagen würde, oh Gesandter Gottes, wie komme ich am besten zu dir, wenn du verstorben bist, wenn du nicht mehr da bist? Wer erklärt mir die Religion nach dir am besten? Er selber antwortet und sagt, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist das Tor. Wenn du zu mir willst, komm durch Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Deswegen gibt es auch diese wunderschöne Erzählung und Bericht über einen Mann, der zum Propheten sallallahu alaihi wa alaihi in die Moschee eintrat. Und der Prophet saß mit Ali ibn Abi Talib und einigen anderen Gefährten und er ging zu Ali ibn Abi Talib, grüßte ihn zuerst und dann grüßte er den Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Er grüßte erst Ali ibn Abi Talib und dann den Gesandten Gottes. Und die Sahaba, die Gefährten, die waren aufgebracht, sagten, schämst du dich nicht? Der Prophet sitzt hier in unserer Runde und du gehst zuerst zu Ali ibn Abi Talib und grüßt ihn und dann zum Gesandten Gottes? Natürlich muss man zuerst den Gesandten Gottes grüßen, sallallahu alaihi wa alaihi. Der Mann sagte, nein, warum? Ich habe nichts Falsches getan. Sie sagten, wie, erkläre uns, was meinst du damit? Er sagte, ich hörte den Propheten sagen, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist das Tor. Wer zu mir gelangen will, der möge durch das Tor eintreten. Ich kam zu Ali ibn Abi Talib und grüßte ihn zuerst, weil ich dieses Tor gesucht habe, um danach zum Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi zu kommen. Der Prophet lächelte und sagte, Ahsant, sehr gut, du hast es verstanden. Aber heute, wenn wir sagen, Ali ibn Abi Talib ist das Tor zum Propheten, wir gelangen zum Propheten durch Ali ibn Abi Talib, heißt es, ihr Schiiten verratet den Propheten, ihr Schiiten kümmert euch nicht um den Propheten, ihr Schiiten habt euch einen Ersatz gesucht gegenüber dem Propheten, ihr liebt die Ahlbayt mehr als den Propheten, ihr macht Ali zum Propheten und so weiter und so fort. Nein, warum? Der Prophet selber sagte, wenn ihr zu mir kommen wollt, kommt durch das Tor von Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Und genauso, Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, wenn wir zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen möchten, ist das Tor Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Deswegen, dieser Muawiyah sagte, dieser Ibn Abi Kabsche, was ist mit ihm, dass er diesen Mulk, diese Herrschaft hatte, er hat geherrscht und sein Name ist immer noch da? Fawallahi defnen defna. Was sagte Muawiyah danach? Er sagte, bei Allah, begraben, begraben. Also sinngemäß, ich werde diesen Namen begraben. Das ist die Wahrheit und der wahre Charakter von Muawiyah ibn Abi Sufyan, über den immer noch manche Muslime heutzutage ihr Wohlgefallen aussprechen, was ich nie verstehen werde. Die sunnitischen Bücher selber zeigen den wahren Charakter von Muawiyah. Ja, was man ihm zugestehen muss, er war hinterhältig, er war intelligent. Nicht wie sein Sohn Yazid, dem war alles egal. Der hat getrunken, der hat Gedichte in der Öffentlichkeit erzählt, die sein Kufr offenkundig gemacht haben. Muawiyah war da noch hinterhältig. Der hat in der Öffentlichkeit einen auf Muslim getan und gebetet und so weiter und so fort. Ja, auch wenn er das Freitagsgebet am Mittwoch verrichtet hat. Fragt mich nicht warum, das Freitagsgebet am Mittwoch, aber gut. Er hat wenigstens die Menschen täuschen können. Und bis heute werden manche Menschen tatsächlich getäuscht davon. Aber wir appellieren an jeden, forscht nach, schaut, was die Wahrheit von Muawiyah ist. Schaut, was er mit Ali ibn Abi Talib gemacht hat. Schaut, für welche Kriege er verantwortlich war. Schaut, was er in der Schlacht von Siffin gemacht hat. Hört auf die Worte des Propheten, der zu Amr ibn Yasir sprach, dich wird ein so und so töten. Und dann derjenige, der ihn getötet hat, war die Armee von Muawiyah ibn Abi Sufyan. Das heißt, inshallah werden wir auch einen ausführlichen Vortrag mal über Muawiyah halten und seinen wahren Charakter mal inshallah aufdecken. Deswegen, wa rafa'na laka dhikrak, und wir haben dir dein Ansehen erhöht, o Gesandter Gottes. Wir haben dir dein Andenken erhöht, dein Name. Überall auf der Welt sehen wir deinen Namen. Der meiste Vorname, der auf der Welt vergeben wird, ist der Name Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Kein Vorname wird so häufig vergeben wie der Name Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Deswegen fällt mir gerade spontan ein, ihr kennt ja sicherlich die Serie The Big Bang Theory. Und einmal kam jemand vom Krankenhaus, und ihr kennt ja Sheldon Cooper und seine Art und Weise. Und dann hat diese Person gesagt, ja, ratet mal, wie das Baby heißt, was geboren wurde. Und Sheldon sagte, Muhammad Lee. Und man fragt ihn, hä, wie kommst du auf Muhammad Lee? Er sagt, ja, Muhammad ist der Vorname, der am meisten vergeben wird. Und Lee ist der höchste oder ist der meiste Nachname, den die Menschen auf dieser Welt tragen. Deswegen statistisch ist es am wahrscheinlichsten, dass er Muhammad Lee heißt. Der häufigste Vorname und der häufigste Nachname. Deswegen, wir sehen das Andenken des gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Bis heute kannst du nicht Allah erwähnen, ohne den gesandten Gottes zu erwähnen. Du kannst kein Muslim sein, ohne den gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, zu erwähnen. Du kannst kein gültiges Gebet haben, ohne den gesandten Gottes Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi, zu erwähnen in deinem Tashahhud. Wa rafa'na laka dhikrak, und dir dein Ansehen erhöht. Fa'inna ma'al usri yusra. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Mit der, also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Der nächste Vers darauf, gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala zweimal und betont diesen Punkt, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. O du Mensch, hab Geduld. O Gesandter Gottes, ich weiß, aktuell ist es schwer für dich. Du bist gerade in Mekka. Die Menschen gehen so mit dir um. Aber hab Geduld, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und die Erleichterung kam definitiv, als er nach Medina gegangen ist und dort die Menschen ihn aufgenommen haben und er dort seine Lehren verbreiten konnte. Und genau das ist eine göttliche Sunna. Genau das ist es, womit sich der Mensch auch beschäftigen muss. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Hab Geduld. Eventuell hat Allah subhanahu wa ta'ala die Erleichterung für dich nach 10 Tagen vorgesehen. Hab Geduld und gib nicht am 8. Tag auf. Eventuell kommt die Erleichterung nach 1 Monat. Gib nicht also nach 2 Wochen auf. Allah subhanahu wa ta'ala bringt dir die Erleichterung nach der Erschwernis. Das ist eine göttliche Sunna. Diese Regel wird nicht gebrochen. Aber oh du Mensch, hab Geduld. Manchmal dauert es etwas. Manchmal dauert es länger. Du brauchst diese Geduld. Allah subhanahu wa ta'ala will sehen, wie stark dein Glaube ist. Jeder von uns kann sagen, ich glaube an Allah. Jeder von uns kann sagen, ich glaube, ich mache, ich tue, ich glaube. Ja, aber beweis es doch mal. Wenn es wirklich schwer wird, bist du dann immer noch gläubig? Oder heißt es dann, warum immer ich, oh Allah? Oder fängst du an, Allah zu tadeln für die Probleme und Erschwernisse, die du hast? Viele von uns sind leider so, dass sie anfangen, Allah subhanahu wa ta'ala zu tadeln, wa'iyadhu billah. Anstatt zu sagen, oh Allah, ich danke dir für alles, was mir passiert ist, ja, diese Erschwernisse, ich danke dir für diese Prüfung, weil diese Prüfung bringt mich dir näher. Diese Erschwernis, oh Allah, danke, dass du sie mir gegeben hast, weil ich sehe, dass mein Prophet noch mehr Erschwernisse hatte. Du hast meinem Prophet noch mehr Erschwernisse gegeben. Oh Allah, ich bin dankbar, dass ich nicht so extreme Probleme bekomme wie andere Menschen auf dieser Welt. Oh Allah, ja, mir geht es vielleicht jetzt schlecht, aber anderen geht es noch schlechter. Oh Allah, erleichtere es den anderen. Mit diesem Mindset, mit dieser Einstellung, wenn du herangehst, wirst du sehen, dass du dich selber erstmal wohlfühlst. Dass es dir selber erstmal psychisch auch besser geht. Aber wir leider, so die erste Kleinigkeit, die uns passiert, sofort. Allah ist schuld daran. Wal'iyadhu billah. Leider, teilweise immer noch in manchen Kulturen, sie fangen mit Kufr an. Wal'iyadhu billah. In manchen arabischen Kulturen speziell, da kenne ich das jedenfalls, wenn irgendwie was passiert, machen sie sofort Kufr. Als wäre das so ein Spielzeug, was man so einfach mal schnell sagen kann. Wal'iyadhu billah. Der Prophet, der Koran, lehrt uns, hab Geduld. Mit jeder Erschwernis kommt Erleichterung. Ich will erstmal sehen, wie du dich in der Prüfung anstellst. Kann eine Prüfung oder muss eine Prüfung immer leicht sein, wenn du in der Klausur sitzt? Muss jede Aufgabe so leicht sein, dass du sie ohne Probleme bestehst? Nein, es muss eine gewisse Schwierigkeit drinstecken, damit du beweisen kannst, wie viel du gelernt hast, was du gelernt hast, wie du es anwenden kannst, genauso wie wir sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an den Propheten, wir folgen dem Propheten durch die Ahlul Bayt alayhim salam. Wir sind Muslime, wir tun so, als wären wir die besten Menschen auf der Welt. Und sobald ein Problem kommt, ein Erschwernis kommt, sind wir sofort Religion, was ist das? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala lehrt uns, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an. Hier gibt es verschiedene Interpretationen und Meinungen, was das bedeuten könnte. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Die meisten Interpretatoren, Exegesen sagen, das bedeutet so viel wie, wenn du mit den Angelegenheiten der Dunya fertig bist, also mit deiner Arbeit, mit den Sachen, die du erledigen musst, dann strenge dich an im Gottesdienst. Das heißt, wenn du nun mit den Sachen fertig bist, die du erledigen wolltest, streng dich an mit dem Gottesdienst, mit dem Dua, mit dem Bittgebet, speziell der Dua als die stärkste Waffe des Gläubigen. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Wenn du nun fertig bist mit diesen Sachen, so streng dich an auf dem Wege Gottes. Du arbeitest 40 Stunden die Woche, um deine Familie zu versorgen. Gott belohne dich dafür. Mit der richtigen Absicht wirst du belohnt. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder betone. Versuch dein gesamtes Leben zu einem Gottesdienst zu machen. Wir denken immer, Gottesdienst ist nur Gebet, ist nur Fasten, ist nur, wenn ich spende. Nur dann ist es Gottesdienst. Nein. Du kannst dafür sorgen, dass sogar das Zähneputzen, was du abends machst, Gottesdienst ist. Du kannst dafür sorgen, dass der Schlaf, den du machst, Gottesdienst ist. Du kannst dafür sorgen, dass jeden Tag, wenn du zur Arbeit gehst, dass du für jede Sekunde, die du arbeitest, belohnt wirst. Warum? Du putzt dir die Zähne und sagst, oh Allah, ich putze mir die Zähne als Beispiel jetzt. Oder ich gehe duschen oder ich wasche mir die Hände, weil ich gelesen habe, dass dein Prophet sagte, an-nawafatu min al-Iman. Die Sauberkeit ist vom Glauben. Und ich möchte diesen Glauben praktizieren, den dein Gesandter mir gebracht hat. Und dazu gehört die Sauberkeit. Oh Allah, mit der Absicht, um dir näher zu kommen, putze ich mir die Zähne, gehe duschen, wasche mir die Hände. So machst du ein einfaches Händewaschen zu einer Tat, für die du belohnt wirst, weil du sie mit der Absicht gemacht hast, um Allah näher zu kommen. Mit der Absicht, dass Sauberkeit zum Islam gehört. Du machst Wudu und gehst schlafen. Der Schlaf, für diesen Schlaf bekommst du so viel Lohn, als würdest du diese Nacht im Gebet stehen. Warum? Du sagst, oh Allah, ich las, wie dein Gesandter gesagt hat, Wer den Wudu macht und schlafen geht, für den ist es so, als würde er die gesamte Nacht im Gebet stehen. Du gehst zur Arbeit. Morgens stehst du auf und deine Arbeit hat nichts mit dem Islam zu tun. Es ist eine Halal-Arbeit, aber es hat nichts mit dem Islam zu tun. Du gehst arbeiten. Diese Arbeit kann belohnt werden. Warum? Du stehst morgens auf, du gehst zur Arbeit mit der Absicht und sagst, oh Allah, du hast uns aufgetragen, für unseren Lebensunterhalt zu sorgen auf eine Halal-Art und Weise. Oh Allah, ich komme dir näher durch diese Arbeit. Es gibt ein Programm in der Moschee beispielsweise. Du kannst nicht hin, weil du morgen eine Klausur hast. Du bleibst zu Hause und du lernst und du kannst dafür sorgen, dass dieses Lernen ein Gottesdienst darstellt, für das du belohnt wirst, für das du vielleicht sogar mehr Lohn bekommen wirst, als wenn du zur Moschee gehen würdest. Wieso? Du sagst, oh Allah, du kennst meine Absicht und weißt, wie gerne ich jetzt zu dem Programm zur Moschee gehen würde. Du kennst meine Absicht. Nichts lieber, als dass ich jetzt in die Moschee gehen würde. Aber oh Allah, ich habe morgen eine Klausur. Die Klausur ist Physik, Chemie, Mathe, Deutsch, Englisch, egal. Hat nichts mit dem Islam zu tun, so gesehen. Aber oh Allah, du hast uns gezeigt und gelehrt, wie wichtig das Wissen ist. Wie wichtig es ist, dass wir uns bilden, damit wir hier einen guten Job bekommen, damit wir als Muslime angesehen werden. Oh Allah, ich bleibe zu Hause und lerne für die Klausur, um eine gute Note zu schreiben, mit der Absicht, dir näher zu kommen. Und weil du betont hast, wie wichtig das Wissen ist. Du bleibst zu Hause und lernst für die Klausur und wirst belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Mach dein gesamtes Leben zu einem Gottesdienst. Jede Tat, die du machst, überlege, wie kann ich diese Tat machen mit der Absicht, dass sie mich Gott näher bringt. Und so wird keine Sekunde von deinem Leben vergehen, außer dass es als Gottesdienst gezählt wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Glaub nicht, Gottesdienst ist nur, wenn du betest. Glaub nicht, Gottesdienst ist nur, wenn du irgendwie eine alte Frau oder einen alten Mann über die Straße hilfst beispielsweise. Auch das ist Gottesdienst. Wenn du deinen Nachbarn hilfst, wenn du eine Nachbarin als ältere Dame hast und bei ihr klingelst und sagst, ich gehe jetzt einkaufen, soll ich ihnen was mitbringen? Das ist auch Gottesdienst, ohne Zweifel, um sich um die Nachbarn zu sorgen, speziell um ältere Menschen. Aber sorge dafür, dass jede Tat, die du machst in deinem Leben, ein Gottesdienst wird. Und dann wirst du dafür belohnt. Deshalb, im Islam gibt es nicht sowas wie Rente. Es gibt nicht sowas wie, okay, ich bin fertig, ich mache jetzt gar nichts mehr. Nein. Arbeite und mache und tue, bis du stirbst. Dann hast du Ruhe, inshallah. Ja, wenn du ein gottesfürchtiges Leben hattest, hast du dann Ruhe. Wenn nicht, dann hast du auch Probleme, aber inshallah nicht. Deswegen, wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an. Es wird beispielsweise über unsere Großgelehrten berichtet, einer von ihnen, Ayatollah Al-Sayyid Mahdi Al-Husayn Shirazi, rahmatullahi ta'ala alayhi, der Großvater von Sayyid Muhammad Rida Shirazi. Über ihn wird beispielsweise erzählt, dass einmal zu ihm gesagt wird, Sayyid, ruh dich aus, geh schlafen, ruh dich aus. Man hat gesehen, er arbeitet und macht und tut und lernt und lehrt und ist im Gottesdienst. Geh schlafen, ruh dich ein bisschen aus. Der Sayyid antwortete, er sagte, ich habe einen langen Schlaf vor mir. Lass mich jetzt arbeiten, lass mich jetzt erstmal machen. Irgendwann kommt der Schlaf. Dann werde ich lange schlafen und nicht mehr davon aufwachen. Ein anderer Großgelehrter, Ayatollah Sayyid Murtada Hafizullah, der jetzt noch, auch noch am Leben ist. Und wir hatten die Ehre, letztes Jahr auch hinter ihm in Karbala im Gebet zu stehen und das Gebet hinter ihm zu verrichten. Ein wundervoller Mensch, ein sehr, sehr wissender Mensch. Dieser Gelehrte ist über 90 Jahre alt. Er fastet immer noch den Monat Ramadan. Das ist Punkt Nummer 1. Manchmal wir, nach 4 Stunden ohne Essen und Trinken, ach, wie schwer ist es. Ach, wie schwer ist der Monat Ramadan. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe seit 4 Stunden nichts mehr getrunken. Ein älterer Mann, über 90, fastet immer noch den Monat Ramadan. Er geht danach zum Haram von Imam al-Hussein a.s. und macht Ziyara. Nach dem Abend- und Nachtgebet hat er einen Vortrag im Haram von Imam al-Hussein a.s. Tagsüber, wenn die Sonne im Irak am höchsten steht und es warm ist, geht er raus, besucht Krankenhäuser, besucht Wohltätigkeitsvereine, schaut nach ihnen, schaut, wie es ihnen geht, erkundigt sich über die Lage. Die Menschen kamen zu ihm und sagten, oh Sayyid, es reicht langsam, du bist jetzt alt geworden, bleib zu Hause, ruh dich aus, du fastest auch noch tagsüber, die Hitze, Irak, bleib zu Hause, warum gehst du raus, warum tust du dir das alles an? Du bist jetzt alt geworden, du brauchst jetzt deine Ruhe, bleib zu Hause. Und er antwortete mit einem wundervollen Satz. Er sagte, Rahati fi Adabi. Rahati fi Adabi. Das heißt, meine Ruhe liegt in der Folter. Nochmal, meine Ruhe liegt in der Folter. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich mich wirklich ausruhe und mich gut fühle, dann mache ich diese Anstrengung, dann gehe ich raus. Diese Folter in Anführungszeichen, dann mache ich, dann tue ich, dann habe ich diese Erschwernis, denn darin liegt meine Ruhe. Ein Mann, ein älterer Mann, über 90 Jahre alt. Aber das ist das, was der Islam mit dem Menschen macht. Der nicht dafür sorgt, dass er irgendwann sagt, okay, ich bin jetzt Ayatollah geworden, ich bin der Imam des Sahn al-Husseini, also der dort betet quasi, ich habe das und das erreicht, okay, jetzt reicht es, ich bin über 90, die Menschen werden es verstehen, wenn ich nicht mehr zum Gebet dorthin komme, nur zu Hause bete, auf dem Stuhl beispielsweise. Allah subhanahu wa ta'ala wird schon verstehen, wenn ich jetzt im Monat Ramadan nicht mehr faste, ich bin 90 Jahre alt. Nein, er sagt, ich mache und mache und mache, bis irgendwann meine Seele von meinem Körper entnommen wird. Dann ist es vorbei, dann ist es wirklich vorbei. Manchmal denken wir arbeiten und tun und machen. Irgendwann mit 40, 50 Jahren, okay, ich habe jetzt genug islamische Arbeit gemacht. Ich habe jetzt eine Moschee aufgebaut. Ich habe jetzt ein paar Vorträge gemacht. Ich habe ein paar Bücher übersetzt. Jetzt reicht es irgendwann. Nein. Arbeite und mache und tue, bis Allah subhanahu wa ta'ala seine Amane wieder zurücknimmt. Also, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Wir haben ja, wie ihr wisst, einmal die Interpretation, التفسير, und wir haben einmal التأويل, die tiefergehende Erläuterung des Heiligen Korans, die uns durch die Ahl-Bayt a.s. erreicht hat. Und über diesen Vers haben wir genauso auch ein Ta'wil. Das heißt, eine tiefergehende Bedeutung, was es mit diesem Vers auf sich hat. Und die Ahl-Bayt a.s. interpretieren diesen Vers so, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, also wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an, فَانْصَبْ, erläutert, o Gesandter Gottes, wenn du fertig bist mit deiner Botschaft, wenn du fertig bist mit der Herabsendung dieses Buches, wenn du fertig bist mit dem Koran und kurz davor bist, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren, فَانْصَبْ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبْ كَإِمَامٍ مِنْ بَعْدِكَ. Das heißt, so küre Ali ibn Abi Talib als Imam nach dir. فَانْصَبْ im Arabischen, das kann man auch so verstehen, so erklären, als jemanden aufstellen nach dir. Als wolle hier Allah subhanahu wa ta'ala sagen, wenn du fertig bist mit der Botschaft, فَانْصَبْ, so küre Ali ibn Abi Talib als Imam nach dir. Und das lesen wir, das hat der Prophet auch getan, das lesen wir auch in Surat al-Ma'idah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-Islama dina. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa alihi Imam Ali als Imam gekürt hat, ya ayyuhal Rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatak wallahu ya'simuka min an-nas. O Gesandte Gottes, verkünde das, was dir von Allah herabgesandt worden ist. Und wenn du es nicht tust, so hast du nichts von seiner Botschaft verkündet. Dann hat der Prophet Imam Ali als Imam eingesetzt und dann wurde die Religion vervollkommnet. Dann, o Gesandter Gottes, jetzt hast du deine Botschaft vervollkommnet. Jetzt ist alles perfekt. Weil was sagte Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Was für eine gewaltige Aufgabe hatte der Prophet sallallahu alaihi wa alihi, sodass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, o mein Gesandter, du bist jetzt am Ende der Stationen. Es gibt noch eine Sache, die du verkünden musst. Und wenn du das nicht tust, so hast du nichts gemacht. Wie schwerwiegend ist diese Aussage. Aber oh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi kam mit dem Koran. Er hat in Mekka die Koranverse empfangen, er hat in Medina die Koranverse empfangen. Er brachte das Gebet, er brachte das Fasten, er brachte die ganzen Regularien. Was fehlt noch? Was ist so wichtig, dass wenn er es nicht verkündet, es so ist, als hätte er nichts gemacht? Was ist diese Botschaft? War es der Streit zwischen Ali ibn Abi Talib und Khalid ibn al-Walid, dass er sagte, oh ihr Menschen hier, da gab es einen Streit, aber hier wisset wessen Freund ich bin, dessen Freund ist Ali. War das so eine Sache, dass wenn der Prophet das nicht getan hätte, seine gesamte Botschaft untergegangen wäre, nichtig gewesen wäre? Lass uns unseren Verstand respektieren. Lass uns nicht selbst für dumm verkaufen. Was ist das für eine Aussage? Was hat gefehlt, dass, wenn der Prophet es nicht verkündet hätte, seine gesamte Botschaft nichtig gewesen wäre? Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Korans. Das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir kennen die Antwort. Und das ist eine Frage, die wir weitergeben an die Allgemeinheit der Muslime und darum bitten, dass wir eine vernünftige Antwort bekommen. Nicht hier Streit zwischen Ali und Khalid und dass dieser Streit wieder quasi entzerrt werden soll. Nein. Was ist das, was der Prophet noch verkünden musste? Die Wilaya von Ali ibn Abi Talib a.s. Denn wenn der Prophet nicht einmal Medina verlassen hat, ohne einen Nachfolger einzusetzen, wollt ihr uns weismachen, der Prophet verlässt diese Welt, ohne einen Nachfolger einzusetzen? Niemals. Das gehört zu den Aufgaben, weil Allah subhanahu wa ta'ala genau wusste, wenn der Prophet geht, wenn der Prophet stirbt, wer soll die Umma weiterführen? Wer soll die Menschen zum Islam führen? Wer soll den Menschen den Koran erklären? Wer ist am besten dazu geeignet? Wen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von klein auf miterzogen? Wer war bei jeder Offenbarung eines Verses dabei? Wem hat er die Erklärung der Verse des Heiligen Korans, jeden einzelnen Vers, wem hat er es weitergegeben und erklärt? Die Antwort auf all diese Fragen ist ein einziger Name und das ist Ali ibn Abi Talib a.s. Das Tor zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen sage ich mit voller Hingabe und mit einem Herzen, inshallah, das gefüllt ist mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala als erstes, mit der Liebe zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als zweites und mit der Liebe zu Ahlul Bayt alaihi salam als drittes. Warum? Weil ohne die Ahlul Bayt komme ich nicht zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ohne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam komme ich nicht zu Allah tabaraka wa ta'ala. Deswegen sage ich, ich bin ein Muslim, der den Islam befolgt, der die Sunna des Propheten befolgt, durch die Ahlul Bayt alaihi salam. Und deswegen ist es mir eine Ehre zu sagen, dass ich ein Muslim bin, der schiitischen Rechtsschule folgt, der schiitischen Rechtsschule folgt, der ja'faritischen Rechtsschule folgt, weil das der beste und direkteste Weg zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist. Alle Muslime haben das Ziel, zum Propheten zu gelangen, zu seiner Sunna zu gelangen. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise. Und wir sagen, die beste Art und Weise, um zum Propheten zu kommen, ist über seine Ahlul Bayt alaihi salam. Die Ahlul Bayt sind kein Ersatz für den Propheten. Ali ibn Abi Talib ist nicht jemand, der neben dem Propheten gesetzt wird. Auch wenn der Koran selber deutlich macht, dass Ali ibn Abi Talib das Nefs von Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi ist. Sein Selbst, sein eigenes Ich. Deswegen, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, die tiefer gehende Bedeutung, فَانْصَبْ, also die Wilaya von Ali ibn Abi Talib, وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ, und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus. Alles, was du möchtest, alles, was du willst, alles, was du willst, richte dein Begehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das aber? Darf ich keinen Tawassul machen? Darf ich keine Fürsprache erbitten? Nein. Derjenige, die erste Person, der erste Mensch auf dieser Erde, der erste Prophet Gottes auf dieser Erde, kam Allah subhanahu wa ta'ala näher durch die Namen der fünf Ahlul Kisa. Adam a.s. selber. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben? Welche Worte waren es, die Adam gerichtet hat an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihm vergeben hat? Wir lesen in den Überlieferungen, es waren die Namen der Ahlul Kisa. Er bat Allah subhanahu wa ta'ala mit den Namen. Er sagte, Ya Mahmudu bihaqqi Muhammad. Ya Ali bihaqqi Ali. Ya Fatiru bihaqqi Fatima. Ya Muhsinu bihaqqi al-Hasan. Wa ya Qadim al-Ihsan bihaqqi al-Husayni a.s. Durch diese fünf Namen kam er Allah subhanahu wa ta'ala näher. Wenn Adam dies macht und wenn die anderen Propheten dies machen, natürlich ein 0815 Salafi wird kommen und sagen, wie kann das sein? Der Prophet lebte doch nach Adam a.s. Ali ibn Abi Talib war nach Adam. Wie kann es sein? Woher kannte er sie? Wir sagen, Ort und Zeit ist kein Problem für den Schöpfer des Ortes und der Zeit. Ort und Zeit ist etwas, was für deinen beschränkten Verstand vielleicht ein Problem darstellt. Woher kannte er sie? Woher kannte sie? Es gab noch ein Jenseits, es gab ein Leben davor. Es gab Engel, die den Tasbih gelernt haben durch diese Lichter, von denen sie gehört haben, durch das diese Lobpreisungen Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Es hieß, dass die Engel Allah subhanahu wa ta'ala Lob gepreist haben, nachdem sie diese Lichter sahen und von ihnen diese Lobpreisungen gehört haben. Diese Lichter, die Lichter von Muhammad wa al-Muhammad, salatullahi wa salam alayhi. Wie, woher kannte Adam die Ahlbayt? Kein Prophet konnte Prophet werden, außer das Prophetentum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zu bestätigen vorher. Sonst konnte er kein Prophet werden. Diese Ort- und Zeitangel, ja, für jemanden, der nicht weiter denken kann, für den Ort und Zeit quasi das Ende der ganzen Geschichte ist, es gibt etwas, was über Ort und Zeit steht. Allah subhanahu wa ta'ala als Schöpfer von Ort und Zeit, er ist nicht an Ort und Zeit gebunden. Das Jenseits, die Welt davor, dieses Alam al-Dharr, diese Welt der Lichtexistenzen, das ist keine Sache, die an Ort und Zeit gebunden ist. Von daher, wa ila rabbika farghab, zu deinem Herrn richte dein Begehren aus. Behalte immer im Hinterkopf, ja, ich esse und trinke und gehe zum Arzt und werde versorgt, aber o Allah, du bist derjenige, der mich versorgt durch meine Arbeit. O Allah, du bist derjenige, der mich heilt durch die Medizin. O Allah, du sättigst mich durch das Essen, das ich esse. O Allah, du stillst meinen Durst durch das Wasser, was ich trinke. Am Ende keine Kraft und keine Ausdauer, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Es gibt keine Kraft und keine Ausdauer von niemandem, außer von Allah tabaraka wa ta'ala. Kann Ali ibn Abi Talib a.s. etwas von sich aus machen? Nein. Kann Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas von sich aus machen, ohne die Erlaubnis Gottes, ohne die Kraft Gottes? Nein. Wenn wir also nach Najaf gehen, nach Karbala gehen, nach Medina gehen und dort stehen und sagen, oh Allah, beim Recht von Ali ibn Abi Talib, oh Allah, beim Recht von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, oh Aba Abdullah al-Hussein, beim Recht deines heiligen Blutes, lege Fürsprache bei Allah für mich ein. O Allah, bei der Heiligkeit des Fürsten der Gläubigen, gewähre mir diesen und jenen Wunsch. Allah liebt es, diese Namen zu hören. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr mir nahe kommen wollt, kommt mir näher durch die Namen der liebsten Geschöpfe, die ich erschaffen habe, Muhammad wa al-Muhammad, salatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Deshalb, lasst uns das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala wollte. Lasst uns nicht wie Iblis, la'anahullah, sein. Als Allah subhanahu wa ta'ala zu Iblis sprach, werfe dich vor Adam nieder. Nein, oh Allah, ich bin besser als er. Ich werfe mich nur vor dir nieder. Was ist mit ihm passiert? Verflucht bis zum Tage der Auferstehung. Das war's. Chance vertan. O Allah, Muhammad wa al-Muhammad interessieren mich nicht. Ich komme nur so direkt zu dir. Bringt das etwas? Nein. Allah sagt, komm mir näher durch Muhammad wa al-Muhammad. Wer bist du, dass du sagst, nein, ich will diese Mittel nicht haben, ich komme so direkt zu dir. Wer bist du, dass du das sagst? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, wabtaru ilayhi al-wasila. Nehmt eine Wasila, nehmt ein Mittel zu ihm. Wer bist du, dass du kommst und sagst, nein, ich brauche keine Wasila zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wa ila rabbika farghab, ja, hinter allem steckt Allah subhanahu wa ta'ala. Alle Kraft und alle Ausdauer kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, aber Allah liebt es, dass wir ihm nahe kommen, dass wir zu ihm kommen, durch die Ahlul Bayt alayhi salam, durch diese Namen, durch die Liebe zu Muhammad wa al-Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam brachte dir die Botschaft, er brachte dir den Islam, du kommst und sagst, oh Gesandter Gottes, ich will dir danken. Was ist dein Lohn dafür? Er sagt, ich möchte keinen Lohn. Du sollst mir nicht danken, ich verlange nur eine Sache von dir und das ist die Liebe zu meinen Verwandten. Und schaut, wie diejenigen mit den Verwandten des Propheten umgegangen sind, als der Prophet verstarb. Schaut, was sie mit ihm gemacht haben. Schaut, was sie mit ihm gemacht haben. Hätte der Prophet gesagt, foltert meine Ahlbayt nach mir, sie hätten nichts Schlimmeres machen können, als das, was sie gemacht haben. Obwohl der Prophet sagte, ehrt sie, liebt sie, ich verlange von euch die Liebe zu meinen Verwandten. Ali ibn Abi Talib a.s., sein Recht wurde genommen. Das war sein Schwiegersohn. Seine Tochter, ihr wurden die Rippen gebrochen und ihr Haus wurde angegriffen. Sein Enkelsohn Imam al-Hassan wurde vergiftet von diesem Muawiyah, Khal al-Mu'minin in Anführungszeichen, Katib al-Wahi in Anführungszeichen, wurde vergiftet von Muawiyah ibn Abi Sufyan, sodass er Teile seiner Leber ausgespuckt hat, weil das Gift seine Innereien zerfetzt hat. Und was hat man mit seinem anderen Enkel getan? Mit Imam Aba Abdullah al-Hussein a.s. abgeschlachtet. Enthauptet, er und seine gesamte Ahlul Bayt. So drückt man die Liebe zur Familie des Propheten aus? Wahrlich nein. Deswegen ist es uns eine große Ehre, dass wir dem Propheten näher kommen durch die Ahlul Bayt alayhi salam. Und deswegen bin ich Schiite und werde Schiite bleiben, ein schiitischer Muslim, inshallah bis zum Tod. Möge Allah mich nicht von dieser Erde nehmen und uns alle, inshallah, außer wir sind wahrhaftige, liebende und Schia von Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Denn nur so folgst du der Sunna des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und nur so bist du dem Propheten am nächsten. Wie der Koran sagt, und ein jeder wird gemäß seinem Imam auferweckt. Wer ist dein Imam? Wer ist der Imam deiner Zeit? Wer ist dein jetziger Imam? Mit wem willst du auferstehen? Willst du mit Muawiyah auferstehen? Willst du mit Yazid auferstehen? Bitteschön. Ich will mit niemandem auferstehen, außer mit den Ahlul Bayt alayhi salam. Ich will mit niemandem auferstehen, außer mit Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Wieso? Weil wenn ich mit Ali ibn Abi Talib auferstehe, bin ich direkt beim Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dies inshallah gewähren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kranken heilen durch den Heiligen Koran. Möge Allah sich unseren Toten erbarmen durch den Heiligen Koran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all diese Ungerechtigkeit auf der Welt beseitigen durch den Heiligen Koran. Möge Allah die Erscheinung des Imams unserer Zeit, Al-Mahdi al-Muntazar, Ajallahu Faraj al-Sharif, beschleunigen durch den Heiligen Koran. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns jetzt den heiligen Monat Ramadan, der jetzt inshallah bald kommt, dass er uns diesen Monat nicht verlassen lässt, außer dass wir den gesamten Koran rezitiert haben, inshallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين